Guten Morgen alle zusammen. Müssen wir schauen, wie viele neue Gesichter schon da sind. Ich habe mal versucht nachzudenken, aber ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir als Familie das letzte Mal bei euch im Gottesdienst waren. Es muss schon viele Jahre her sein. Von daher richte ich euch liebe Grüße auch von Tittmoning aus, von unserer Gemeinde. Und es ist schön, mal wieder hier zu sein. Ich bin ja auch selber Kind der Gemeinde Traunreuth, aber ich bin ja hier aufgewachsen. Wenn wir auf unseren Herrn und Gott schauen, dann sehen wir, er ist ein segnender Gott. Gott ist jemand, der gern Gutes schenkt. Und davon profitiert die ganze Schöpfung. Ich nenne es einfach mal den allgemeinen Segen Gottes, den man überall sehen und spüren darf. Er lässt die Sonne scheinen und er lässt danach zur richtigen Zeit wieder den Regen fallen. Und aus Matthäus 5, 45 wissen wir, dass er das über gute Menschen schenkt, aber auch für die Bösen. Gott ist segnend über Gerechten, aber auch über den Ungerechten. Und manchmal, so kommt es mir vor und so scheint es vielleicht, dass es den Ungläubigen auf der Welt um einiges besser geht als den Christen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken schon mal gedacht habt, ob ihr das kennt oder ob euch diese Frage schon mal gestellt habt. Warum ist es so? Warum geht es Leuten, die nicht an Gott glauben, oft besser hier auf der Welt als mir oder als uns? Falls du die Frage kennst und den Gedanken kennst, dann denke ich, kannst du heute viel hören und sehen. Wir wollen nämlich den Psalm 73 miteinander lesen. Und in dem Psalm finden wir genau diese Frage wieder und auch eine Antwort auf die Frage. Bevor wir lesen, möchte ich gerne beten und dann dürft ihr einfach sitzen bleiben dazu und dann schauen wir in den Text rein. Gott, ich danke dir, dass wir mit all unseren Gedanken, auch wenn es Zweifel oder Fragen, Unsicherheiten oder Verwirrung ist, mit allem können wir zu dir kommen. Alles dürfen wir vor dich bringen. Und so danke ich dir, dass wir einen Psalm finden, in dem diese Frage aufgegriffen wird. Und ich bitte, dass du unseren Blick heute ganz auf dich ausrichtest, sodass wir deine Antwort in unser Herz aufnehmen können. Amen. Wir lesen den Psalm nicht auf einmal, sondern nach und nach. Und ich lese euch den vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Da finde ich es ganz verständlich ausgedrückt. Wir lesen mal die Verse 1 bis 12 aus Psalm 73. Ein Psalm Asafs. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Soweit erstmal. Asaf beobachtet seine Umgebung, seine Welt und stellt im Vers 1 wie so Überschrift erstmal fest, na klar, Gott meint es gut mit seinem Volk. Gott ist da und er sieht Gutes für uns, aber, und das verwundert ihn oder bringt ihn so richtig durcheinander, Wenn man den Erfolg der Ungläubigen sieht, dann kann es einem schon mal den Boden unter den Füßen wegziehen. Er sagt, er wäre fast hingefallen, gestrauchelt im Gedanken, wenn er das sieht, wie gut es eigentlich denen geht, die von Gott gar nichts wissen wollen. Was sieht denn der Asaf alles, wenn wir diesen Text jetzt so betrachten? Er sieht Menschen, die gesund sind, wohlgenährt, scheinbar mühelos und ohne Sorgen gehen sie durchs Leben. Und wie oft erleben wir das, dass Menschen, die an Gott glauben, kein so einfaches Leben haben, von Krankheit geprägt, Leid oder in Not, obwohl sie ja mit Gott leben. Was sieht er noch? Die Leute, die ohne Gott leben, die sind stolz drauf. Die haben viel Macht über andere und kleiden sich, lesen wir da, in Bosheit. Also sie haben wirklich Schlechtes auch vor und setzen das durch. Und sie haben großen Einfluss auf andere Menschen. Viele laufen ihnen hinterher, obwohl sie ja, mit einem bösen Gedanken unterwegs sind. Und das macht sie hochmütig und stolz. Und was ich erstaunlich finde, er stellt fest, sie verachten Gott, sie sind gottlos und stolz drauf. Gottlos und stolz drauf, als ob sie sagen würden, das habe ich alles ganz allein geschafft. Für das alles brauche ich Gott nicht. Und, so stellt er es am Ende fest, sie sind erfolgreich. Es klappt ja auch noch. Reichtum und Erfolg haben sie. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, die ohne Gott leben und bei denen alles irgendwie glatt läuft, bei denen es richtig gut geht im Leben, ohne dass sie überhaupt jemals nach Gott gefragt haben. Wenn Asaf auf sich selber schaut, das sehen wir, was er da sieht, sehen wir im Vers 13 und 14. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Das war doch ganz umsonst, dass ich mich jetzt auf Gott ausgerichtet habe, denkt er schon. Bei den Beobachtungen, die er macht, verwundert er sich. Ist es mir zum Nachteil, wenn ich so lebe, wie es Gott gefällt? Ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon erlebt hast. Die Klassenkameraden können Sachen treiben, wo du einfach nicht mitgehen kannst. Oder zumindest nicht mit einem guten Gewissen. Vielleicht kannst du nicht irgendwelche Halbwahrheiten anwenden, um in deinem Job voranzukommen. Um einfach mal den leichteren, besseren Weg zu finden. Oder hast du schon mal mit der Frage zu kämpfen gehabt, wie viel mehr Geld könnte man aus der Steuererklärung rausholen, wenn man ein paar geschickte Angaben macht und das Ganze ein bisschen auffrisiert. So wie es üblich ist, oder? Und wie oft würde mir eine kleine Notlüge mal aus der Patsche helfen? Hat mich verplant, mich verrannt. Eine kleine Abwandlung der Wahrheit würde es doch viel leichter machen, oder? Ist es mir zum Nachteil, wenn ich mit Gott unterwegs bin? Ich würde sagen, so einmal im Jahr die Frage in mir selber, was wäre denn eigentlich aus meinem Leben geworden, wenn ich nicht mit Gott unterwegs gewesen wäre? Ich vergleiche mich dann oft mit meinen Klassenkameraden von früher, die mit mir das Abitur gemacht haben und schaue, was sie erreicht haben in ihrem Leben. Es gibt einige mit Doktortitel, andere, die erfolgreiche Jobs haben, andere, die genauso Familie gegründet haben und einen scheinbar glücklichen Eindruck machen. Und dann frage ich mich schon, hätte ich vielleicht mehr Erfolg haben können, hätte ich mehr Geld verdienen können, hätte ich mehr Ansehen bei anderen Menschen oder einen besseren Status oder hätte ich mehr Freiheit? Genau mit diesen Fragen und mit dieser Haltung ringt der Asaf, der hier den Psalm schreibt. Und er fragt sich, wo finde ich für dieses Problem eine Lösung? Wie gehe ich damit um? Lass uns mal weiterlesen. Vers 14 bis 20. Vers 15. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Also er denkt jetzt über die Situation nach, er wägt vielleicht kurz den Gedanken, könnte ich es genauso machen wie die anderen, einfach mal nicht auf Gott schauen und selber handeln, aber da stellt er gleich fest, das geht nicht. Ich bin ja verbunden mit Gott, ich kenne sein Volk, seine Kinder, wir gehören hier rein, diese vermeintliche Freiheit haben wir nicht, also wir können nicht einfach ohne Gott leben. Aber er findet einfach keine Lösung für seine Krise. Er sagt, dieses Nachdenken ist mir zu schwer. Ich weiß nicht, was ich mit der Situation machen soll. Bis, und das ist, finde ich, so eine erstaunliche Wende in dem Psalm, bis zum Vers 17, wo er was ganz Entscheidendes macht. Er begibt sich in die Nähe Gottes. Er geht dahin, wo man Gott findet. Er hebt den Blick über die Welt hinaus, das, was er vorher gesehen hat, was ihn beschäftigt hat, und schaut auf Gott. Und dadurch bekommt er jetzt eine Perspektive Gottes. Also er konnte die Sache so einschätzen, wie es Gott vielleicht machen wird. Er sagt dann, was haben denn die Gottlosen von dem ganzen Erfolg, wenn sie am Ende des Lebens, wenn sie dann in die Ewigkeit übertreten, vor Gott stehen? Was haben sie von dem allen? Nichts. Aber gar nichts. Rein gar nichts, weil sie ja vor dem heiligen Gott überhaupt nicht bestehen können. Okay, also die Lösung für dieses Dilemma, auf der einen Seite gesunde, erfolgreiche, sorglose, mühelos lebende Gottverächter und auf der anderen Seite ein leidender, demütiger, vielleicht gequälter Christ. Wie lösen wir das, wenn man den Blick aufhebt, raus aus dieser irdischen Situation? Für uns, für dich ist es wichtig, dass du dich von der Welt nicht täuschen lässt. Lass sie nicht ablenken, sondern schau von dieser Endlichkeit, von dem, was hier ist, auf und entdecke die Perspektive Gottes, so wie er die Sache beurteilt, so wie er die Welt sieht. In Vers 21 und 22 merkt man, was passiert, wenn man zu sehr auf das Irdische fixiert ist. Er sagt dann, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. So gequält, so fixiert von dem, was hier passiert, dass ich irgendwie nicht weiter weiß. Es gibt keine Lösung mehr, es gibt keine Einsicht, ich verstehe nicht, warum die Welt so funktioniert. Warum geht es den anderen gut, warum geht es mir schlecht, wo ich doch mit Gott lebe. Aber, und das fasziniert mich, er schaut auf Gott. Und dann entdeckt er Gott und sieht, was Gott bedeutet, welchen Wert er hat und stellt fest, Gott ist mein Teil, er gehört mir, ich gehöre zu ihm und das ist besser als alles andere. Das sind die Verse 23 bis 28. Die möchte ich gerne mit euch lesen und die wollen wir gerne entdecken. Warum ist Gott besser als alles andere? Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. All deine Taten will ich weitererzählen. Er hebt den Blick und sieht und erkennt Gott. Welchen Segen sieht denn Asaf in Gottes Nähe? Welchen Segen erlebst denn du in Gottes Nähe? Zum einen sehen wir Gottes liebevolle Fürsorge. Gott nimmt uns an der Hand. Da stelle ich mir das so vor, wie wenn die Eltern ihre Kinder an der Hand führen, durch eine schwierige Situation hindurch oder über die Straße begleiten oder sonst wo hier. Das gibt dem Kind Zuversicht und Stärke. Weiß, wo es lang geht und kann sich an seinen Eltern festhalten. So ist Gott für uns. Er sorgt sich um uns und er ist uns nahe. Wir lesen von einem Leben, das wir führen, auf Gottes Wegen, in seinem Plan. So wie Gott es sich vorstellt. So wie der große, heilige Gott es über uns gedacht hat. So dürfen wir dann leben. Und dann am Ende, und das finde ich ja ganz erstaunlich, weil vorher hat er ja das Ende der Gottlosen auch geschaut, jetzt schaut er sein eigenes Ende an, am Ende nimmst du mich mit Ehre auf. Wenn das nicht eine Auszeichnung ist, oder? Wenn wir am Ende bei Gott stehen und dann noch geehrt werden. Wenn Gott sagt, ich freue mich über dich, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass wir miteinander durch dein Leben gegangen sind, jetzt bist du bei mir. Dann sagt er, wenn ich aus der Luther-Übersetzung lese, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Du bist mein Ein und Alles. Neben Gott verblasst alles andere, was uns die Welt bieten könnte. Er hat ein Leben in der Fülle, so lesen wir es ja immer mal wieder. Und ich glaube, da gibt es auch für jeden erfahrenen Christen immer wieder was Neues zu entdecken. Was heißt denn das, ein Leben in Fülle? Wo zeigt sich das? Wie erlebe ich das? Im Epheser 3,18 betet oder schreibt Paulus an die Gemeinde und sagt dann, Vers 19, Entschuldigung, ich bete darum, dass ihr seine, und damit meint er Jesu Liebe, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Also bei Gott gibt es was zu finden, zu entdecken und mit dem sollen wir immer mehr erfüllt werden. Paulus betet dafür, dass die Leute das immer mehr erkennen, wo es doch so weit über unseren Verstand rausgeht, aber er möchte gern und wir dürfen uns da danach bemühen, immer mehr entdecken, was es bedeutet. Und ich glaube, dass das ein lebenslanger Prozess ist. Ich sehe das gern bei älteren Leuten, wenn sie dann erzählen aus ihrem Leben, wie sie Gott erlebt haben, das macht mir Mut. Oder als bei der Taufe letzte Woche, wenn man hört, wie Gott eingreift in ein Leben, dann finde ich das wunderbar zu sehen. Es ändert sich was zum Positiven. Manchmal merkt man es vielleicht nicht so, aber diesen Blick braucht man wieder neu. Gott, was bewirkst du in mir? Was ist dieses Leben in Fülle? Und wenn uns diese Fülle abgeht, oder wir merken, ich spüre das nicht, ich sehe das jetzt gerade nicht, dann können wir darum beten und es wieder neu irgendwie in den Blick nehmen. Mit jemand anders reden und sagen, hilf mir auf dem Weg, ich möchte es gern wieder sehen, ich möchte gern mit Gottes Fülle leben. Es ist nicht so, dass man ständig auf dem höchsten Level unterwegs ist. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, ja, im Leben geht es mal auf und ab. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil in den tieferen Phasen fragt man mehr nach, sehnt sich mehr nach Gott und dann kann man das wieder erleben. Und so brauchen wir immer wieder diese Ausrichtung auf Gott. Wir lesen, dass Gott Trost ist. Im Leiden oder wenn es mir schlecht geht, dann ermutigt mich Gott. Bei ihm habe ich Halt. Und wir lesen, dass es bis zum Ende durchgeht, oder? Gott steht fest bei mir bis zum Ende. Auch wenn das Leben mal zu Ende geht, dann steht man sicher bei Gott. Wenn das Ende uns erwartet, jeden von uns wird es mal erwarten, ich wünsche mir das für mich selber, dass ich dann ruhig sein kann, sicher sein kann, weil ich weiß, Gott ist bei mir. Gott schenkt uns also seine Zuneigung, haben wir gelesen, sein Wohlwollen, er führt uns, er segnet uns und er schenkt uns seine Liebe. Und wo wird man das deutlicher sehen als in Jesus? Mit Jesus haben wir Anteil an Gott bekommen. In der Lutherübersetzung hier im Psalm 73 heißt es beim Vers 26, du bist meines Herzens Trost und mein Teil. Also du gehörst mir. Ich weiß nicht genau, wie man das ausdrücken kann, aber ich hab was von dir. Du hast mich, ich habe Teil an dir. Und vielleicht verstehen wir es, wenn wir auf Jesus schauen. Er wohnt ja jetzt in uns, oder? Gott ist in uns eingezogen. Und so haben wir Anteil an ihm. Und aus dem Grund können wir dann sagen, so wie es der Asaph hier schreibt, aber nun bleibe ich für immer bei dir. Das ist eine wahnsinnige Zusicherung, ein fester Stand, ein Vertrauen auf Gott. Ich bleibe für immer bei dir. Nichts wird mich von dir wegbringen. Und ich weiß nicht, ob euch das an einer Stelle im Neuen Testament erinnert. Mir ging es so, wenn wir Römer 8 ab Vers 35 lesen, da wird es genauso eigentlich ausgedrückt, aber mit dem Fokus auf Jesus. Den möchte ich gerne mit euch noch zusammen lesen, den Abschnitt. Römer 8, 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das ist jetzt nicht so ein spannendes Leben. Aber manchmal fühlt man sich so, manchmal erlebt man das so. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn du dich an Jesus festhältst, dann gilt es für dich alles. Ob man das jetzt im Psalm liest oder im Neuen Testament liest, im Römerbrief, dieses Verbundensein mit Gott, die Fürsorge, die Gott dir gibt, das Leben Gottes in dir und auch die Aussicht auf die Ewigkeit, diese Perspektive bei Gott zu sein, in Ehre, das gilt alles für dich. Und so, denke ich, konnte Asaph dann ein bisschen erleichtert sein nach seiner gedanklichen Anstrengung. Ja, er hat gesehen, was die Ungläubigen haben und hat sich selber in Frage gestellt. Und dann sieht er aber, was Gott hat, was Gott für ihn bereit hat. Und das hebt seine Gedanken wieder an. Ich möchte es für euch so zusammenfassen. Wenn du das mal denkst oder beobachtest, dass es die Gottlosen besser haben, dann musst du deinen Blick aufheben, raus aus dem irdischen, weltlichen und hin zu Gott schauen, was er dir gibt. Und lass dir von dieser Welt nichts vormachen. Es ist scheinbar schön, scheinbar erfüllend, aber Gott ist besser als alles andere, was hier auf der Erde gibt. Und wer das versteht und verinnerlicht und begreift, der kann dann mit Asaph sagen, den Vers 28 am Ende vom Psalm, für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Für mich ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Und das wünsche ich uns. Amen.